Ja, möchte euch ganz herzlich nochmal begrüßen. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ja, ich freue mich sehr auf diese Predigt, gerade auch wegen dieser Aussage. Ich glaube an den Heiligen Geist und das sollte ein kraftvolles Bekenntnis, eine feste Überzeugung sein, ein Grund, auf dem wir stehen können. Andererseits aber auch ein großes Thema, welches wir natürlich nicht in einer Predigt jetzt erschöpfend behandeln können oder behandelt werden kann. Aber sicher auch ein schwieriges Thema. Johannes 3, Vers 8 spricht davon, dass der Heilige Geist wie der Wind ist, der weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, du merkst, er ist da, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Das heißt also, es ist nicht so einfach. Er ist nicht so einfach zu fassen. Er entzieht sich unserer Verfügbarkeit, passt in kein Schema, und ist jetzt nicht einfach so in eine Kiste zu packen. Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, ja, dann kann ich ja über den Heiligen Geist spekulieren und jede Aussage stimmt schon irgendwie. Das stimmt auch nicht. Die Bibel macht sehr genaue Aussagen über ihn. Wir lesen zum Beispiel in Römer 8, Vers 9, der Heilige Geist wohnt in uns. Das wiederum ist ein Bild für Beständigkeit, für Verlässlichkeit. Er ist da, wir können uns auf ihn verlassen, er ist gegenwärtig. Von daher sehen wir schon so ein Spannungsfeld in dieser Aussage, ich glaube an den Heiligen Geist, bedeutet aber auch, ich glaube an den Heiligen Geist, wie er uns in der Bibel dargestellt wird, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Andererseits geht es aber längst nicht nur darum, formal und theoretisch einer richtigen Lehre zuzustimmen, sondern mit dem Heiligen Geist im Alltag zu leben, sein Wirken zu erfahren, durch ihn hineingenommen zu werden, in die Aufgaben, in die Gott uns in dieser Welt hineinstellt. Das, was wir gerade auch so ein bisschen mitbekommen haben, Soccer Camp in Texas, aber auch viele andere Situationen. Ich habe neben anderen vor allen Dingen zwei Bücher noch gehabt, die mir so zur Vorbereitung dieser Predigt genutzt haben, die ich mit dazugenommen habe. Und die Titel alleine machen deutlich, dass es ein Spannungsfeld ist, dass es eine Herausforderung ist, in die uns, glaube ich, aber auch der Heilige Geist selber hineinstellt. Nämlich die Verbindung eigentlich von richtiger Lehre und Leben. In Johannes 16, Vers 13 verspricht Jesus, der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit hinein. Also nicht an der Bibel vorbei. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, wir hatten es ja heute schon gelesen, verspricht Jesus, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Also in die Wahrheit hinein, aber auch, es geht auch um Wirkung nach außen, um Leben, um Alltagsgestaltung, um Evangelisation. Ein Buch, die Bibel verstehen, von Charles Ryrie, ich habe es hier mal mit, das Handbuch systematischer Theologie für jedermann, kostet 19,90 Euro, glaube ich, aktuell. Also für die Dicke des Buches ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Meines Erachtens sollte das jeder Christ im Schrank stehen haben. Da werden alle wichtigen Themen behandelt. Ich habe noch eins zu Hause, also wer es haben möchte und als Erster kommt, dem würde ich das verschenken. Und falls jemand sagt, also die 20 Euro, die kann ich überhaupt nicht aufbringen, würde ich vielleicht sogar einen kleinen Beitrag noch leisten. Ich habe es jetzt mit meiner Frau nicht abgesprochen, aber ich glaube, das Geld hätten wir, wenn es jetzt nicht Massen sind, über, aber... Also das lohnt sich, in das Buch reinzugucken, weil da hat man wirklich einen guten Überblick. Aber ich habe auch ein anderes Buch gefunden und das wäre mehr erwecklich, erbaulich. Er hat uns herausgefordert von Tozer, einem amerikanischen Prediger aus dem letzten Jahrhundert. Die vergessene Kraft hat er es genannt. Das heißt, er wollte seine Leser und seine Zuhörer damals motivieren, sich mehr auf den Heiligen Geist zu verlassen. Er schreibt... Ich zitiere ein paar Sätze aus dem Buch, aber eine Lehre hat nur so weit praktischen Wert, wie sie unser Denken bestimmt und sich auf unser Leben auswirkt. Die Vernachlässigung der Lehre vom Heiligen Geist zieht ernste Folgen nach sich. Denn christliche Lehre wirkt wie Dynamit. Sie muss scharf genug betont werden, damit es zur Explosion kommt und die Kraft wirksam werden kann. Ohne eine solche Betonung mag sie unser ganzes Leben lang geruhsam in einem Winkel unseres Verstandes liegen, ohne sich jemals auszuwirken. Die Lehre vom Heiligen Geist ist begrabenes Dynamit. Ihre ungenutzte Kraft wartet darauf, von der Gemeinde entdeckt und nutzbar gemacht zu werden. Die Kraft des Heiligen Geistes wird dem ganz gewiss nicht zuteil, welcher der pneumatischen Wahrheit nur zögernd eine gewisse Berechtigung zuspricht. Der Heilige Geist hat nicht das geringste Interesse daran, ob wir ihn in unserem Glaubensbekenntnis am Ende unseres Gesangsbuchs erwähnen oder nicht. Er wartet darauf, dass wir mit ihm ernst machen und seine Bedeutung für unser praktisches Christenleben erkennen. Wenn er im Denken der biblischen Lehrer Raum gewinnt, wird er auch die Erwartung der Hörer bestimmen. Wenn wir aufhören, den Heiligen Geist als schmückendes Beiwerk zu behandeln und ihm wieder einen fundamentalen Platz einräumen, wird auch die Kraft des Heiligen Geistes sich unter den Christen wieder neu geltend machen. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an das, was über ihn in der Bibel steht. Ich glaube aber auch, genau wie die Bibel es ja verheißt, was wir auch schon gelesen haben, dass er auch heute wirkt. Er ist da, er ist nicht nur ein Beiwerk, er handelt, er ist erfahrbar. Ich glaube an den Heiligen Geist, damit beginnt der dritte Artikel im apostolischen Glaubensbekenntnis. Das sogenannte Apostolikum geht ja zurück, soweit wir es nachvollziehen können, auf ein altrömisches Taufbekenntnis aus dem 4. Jahrhundert, dem sogenannten Romanum. Das predigen wir ja aktuell durch. Das hatte sich inhaltlich noch vom späteren unterschieden. Im Wortlaut des heutigen findet man dann in einer Frühform, in einer Predigt von Bischof Caesarius von Aal 542, im vollständigen Wortlaut dann wohl erstmals bei Pirmin von Reichenau, etwa 730, 750. Das ist ein bisschen kleiner Hintergrund nochmal zur Erinnerung in Bezug auf das Apostolikum, wo wir eben auch diesen Satz finden, ich glaube an den Heiligen Geist. Wir hatten ja ganz am Anfang schon durch Michael Kotsch zu Beginn gehört, ein Glaubensbekenntnis will in konzentrierter Form die wesentlichen, wichtigen Dinge benennen, definieren, damit auch abgrenzen und somit Irrlehren abwehren. Die Glaubensbekenntnisse wurden dabei auf Konzilen, also praktisch Treffen hochrangiger Kirchenlehrer der damaligen Zeit definiert, mehrfach auch verändert, das heißt den Situationen auch angepasst. Dort, wo neue Fragestellungen aufkamen, hat man eben dann auch nochmal neue Definitionen oder Definitionen expliziter formulieren müssen. Ein wichtiges Konzil ist das Nizäische Konzil 325. Dort wurde die Göttlichkeit Jesu definiert, weil es immer wieder auch Irrlehren und Fragen kam, ist Jesus jetzt wirklich Gott oder ist er nicht einfach nur ein Mensch, ein Prophet, ein besonderer Mensch? Nein, es wurde gesagt, die Göttlichkeit Jesu ist gegeben. Das ist das, was wir aus dem Wort Gottes erkennen. Bei diesem Konzil hatte man das beim Heiligen Geist nicht so eindeutig formuliert. Es war eigentlich wohl klar aus der Gesamtformulierung her, aber nicht so eindeutig. Und man merkte, man muss es nochmal notwendigerweise klar so benennen auch, und das geschah auf dem Konzil von Konstantinopel 381 nach Christus, 541, dann im sogenannten Konzil von Chalcedon bestätigt, der Heilige Geist ist Gott. Im Apostolikum heißt es dann schlicht, ich glaube an den Heiligen Geist. Ab der Reformation, kann man sagen, kam es dann zu einer weiteren vollen Entwicklung eigentlich der Lehre des Heiligen Geistes, aber es schien schon so zu sein, dass insgesamt der Heilige Geist auch im weiteren Verlauf der Kirchengeschichte von der Tendenz her eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Andererseits muss man sagen, es auch immer wieder schwärmerische, mystische, ekstatisch, enthusiastische Frömmigkeitsformen gegeben, bis hin zu Irrlehren und Fehlentwicklungen, die mit dem Heiligen Geist zu tun hatten oder vermeintlich damit zu tun hatten. Deshalb möchte ich nochmal von Charles Ryrie hier aus seinem Kapitel über den Heiligen Geist zitieren und das nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Im Rückblick auf die Kirchengeschichte erkennen wir zuerst die Formulierung der biblischen Lehre über den Geist, dann die Abgrenzung dieser Lehre in den frühen Kirchenkonzilen und die Weiterentwicklung in der Reformationszeit. An jedem Punkt, an dem die Wahrheit genauer definiert oder weiter erforscht wurde, gab es abweichende Bewegungen, entweder in Form rationalistischer Sterilität oder übertriebener Enthusiastik und Mystik. Aus der Geschichte können wir lernen, wie biblische Lehre nicht nur für den Glauben wichtig, sondern für die Lebensführung entscheidend ist. Diese Verwebung von Wahrheit und Leben ist vielleicht in keiner Lehrfrage so deutlich sichtbar wie bei der Lehre vom Heiligen Geist. Ich lese mal da hinten hin, bevor es mir runterfällt. Die Bibel bezeugt uns eigentlich, wenn wir uns das anschauen, das Wirken des Heiligen Geistes von Anfang an. Genau, das waren jetzt noch drei Reformatoren, Luther, Calvin, Zwingli. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, sehen wir eigentlich, dass das Wirken des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist eigentlich von Anfang an da ist. Wir finden 1. Mose 1, Vers 2 zum Beispiel, dort steht, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das heißt, der Heilige Geist, der Geist Gottes hat an der Schöpfung mitgewirkt. Dort wird er auch vom Hebräischen als Atem oder Wind von der Übersetzung her, kann man das so formulieren. Aber es wird deutlich, der Heilige Geist war dabei. Psalm 104, Vers 30, dort steht, du sendest aus deinem Atem oder auch deinen Geist, so werden sie geschaffen und du machst neu die Gestalt der Erde. Das heißt, der Heilige Geist war mit in der Schöpfung, aber er gestaltet auch immer wieder scheinbar das Schöpfungsgeschehen, die Welt mit, die Gestalt der Erde, er erneuert sie. Hiob 33, Vers 4, noch ein weiteres Beispiel. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Das heißt, wir finden im Alten Testament den Heiligen Geist als Schöpfergeist, beteiligt am Schöpfungsgeschehen. schon von Anfang an dabei. Auch im Alten Testament, definiert vor allen Dingen durch das Neue Testament, wird deutlich, dass der Heilige Geist redet, dass der Heilige Geist, dass Gott sich durch seinen Geist mitteilt, insbesondere durch die Propheten. Wir lesen in 2. Petrus von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das heißt, es wird deutlich, da haben Menschen geredet, weil der Heilige Geist sie dazu gedrängt hat, sie dazu inspiriert hat. Der Heilige Geist hat sich schon mitgeteilt im Alten Testament. Im Alten Testament ist letztlich das Wirken des Heiligen Geistes aber schon unterschiedlich zu dem im Neuen Testament, aber der Heilige Geist wirkte auch schon im Alten Testament an, in und durch Menschen. So sehen wir zum Beispiel, ich will das jetzt nicht im Einzelnen lesen, aber dass zum Beispiel bei Daniel, dass dort gesagt wird, er hatte den Geist Gottes. Und dass andere das merkten, König Nebukadnezar konnte es von außen merken. Er sagte, du hast den Geist der Götter in dir, du bist anders als wir. Und sie konnten es merken und bei Daniel wird gesagt, er hatte den Geist. Bei Josua, diesem Nachfolger von Mose, wird es zum Beispiel auch gesagt. Wir finden aber auch, dass der Heilige Geist, dass der Geist Gottes über Menschen kam, um sie zum Dienst auszurüsten. Richter 11, 29, ein Beispiel, da kam der Geist des Herrn auf Jephtha. Oder bei Gideon, der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Das heißt, da passierte etwas, Menschen wurden zu bestimmten Diensten ausgerüstet, bekamen eine übernatürliche Kraftausrüstung Gottes für den Kampf vor allen Dingen des Volkes Israel. Und solche Stellen finden wir mehrfach. Der Heilige Geist befähigte also Menschen weit jenseits ihrer eigenen Möglichkeiten hinaus Aufträge und Aufgaben Gottes wahrzunehmen, die er in dieser speziellen Situation von ihnen wollte. 2. Chronik 20, nur ein ganz kurzes Beispiel. Hier war eine Notlage. Juda war von Feinden umgeben, ein Fasten war ausgerufen worden und sie merkten, sie haben menschlich keine Chance gegen die feindliche Übermacht. Und sie rufen eine Versammlung ein und dort erhält ein Jahasiel, der sonst eigentlich nicht in der Bibel weiter erwähnt wird, regelrecht ein prophetisches Wort. Und er kann durch den Geist Gottes reden und das Volk Israel damals ermutigen und aufzeigen, Gott selber wird handeln, so wie es ja dann auch passiert ist. Der Geist Gottes salbte die Könige für ihren Dienst, zumindest wird es explizit für Saul gesagt, 1. Samuel 10, 10. Und dann auch von David, 1. Samuel 16, 13. Lesen wir es auch. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn, also David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Es war also eine Salbung für den Königsdienst, für das Volk Israel. Saul selber verliert später diese Salbung. Sowas zum Beispiel, das ist auch ein Unterschied, finden wir im Neuen Testament nicht. Also dort wird uns kein Beispiel genannt, wo jemand den Heiligen Geist wieder verloren hat. Auch das alttestamentliche Gottesvolk, die Israeliten, erleben das Wirken des Heiligen Geistes. In Nehemia 9, Vers 20 steht zum Beispiel, und deinen guten Geist hast du gegeben, um sie zu unterweisen. Das heißt, der Schreiber Nehemia macht deutlich, der Heilige Geist wirkt auch am ganzen Volk Israel, hier speziell in Unterweisung. Also der Heilige Geist wirkt auch am gesamten Volk Israel. Anders aber wird es ab Pfingsten, dort verändert sich alles nochmal, denn diese große Verheißung, dass der Heilige Geist da ist und jeden Menschen erfüllt, jeden Menschen, der glaubt, erfüllt, diese große Verheißung stand noch aus und Jesus selber macht es deutlich im Johannesevangelium in Kapitel 7, Vers 38 und 39. Wer an mich glaubt, sagt er, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das heißt, der Heilige Geist hat schon gewirkt im Alten Testament, sicher auch bei den Jüngern, mit denen Jesus zusammen war. Aber die eigentliche Verheißung stand noch aus. Die Apostelgeschichte, wo wir es dann lesen, das war noch nicht so weit, weil Jesus noch nicht gestorben war, noch nicht auferstanden war, noch nicht verherrlicht war, noch nicht in den Himmel gefahren war, wie wir es in der letzten Predigt gehört hatten. Das heißt, diese große Verheißung stand noch aus. Und sicher hat Jesus, hat der Heilige Geist auch schon bei den Jüngern, im Wirken Jesu, im Zusammensein Jesu mit seinen Jüngern, war er dabei, hat er gewirkt. Und Jesus sagt es auch so in Johannes 14, Vers 17, Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch, das ist im Griechischen in der Gegenwart formuliert, also er ist schon da und jetzt kommt es aber und wird in euch sein. Das heißt, Jesus sagt hier auch andererseits, eine neue Dimension würde erst noch kommen. Darauf müssen die Jünger jetzt hier in dieser Situation noch warten und das hat sich dann Pfingsten ereignet. Jesus verheißt den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist dabei genauso Gott wie Jesus, der Sohn Gottes und Gott der Vater. Wir finden viele Stellen, die zeigen, dass der Heilige Geist eine Person ist, nicht nur eine Kraft oder irgendwie eine Energie, die wir uns irgendwie verfügbar machen könnten, die irgendwie fließt oder das sogar sollten, sondern er ist eine Person, er ist auch Gott. Wir finden in der Bibel viele Stellen, die den Heiligen Geist als Person beschreiben, beziehungsweise mit Eigenschaften benennen, die wir auch einer Person zuordnen würden. Also wir lesen Verschiedenstes, gibt es mehrere Stellen, aber zum Beispiel kann der Heilige Geist belogen werden. Ananias und Sapphira, die Geschichte kennt ihr, oder auch betrübt werden, Epheser 4, Vers 30. Wir finden, dass er redet und lehrt an verschiedenen Stellen. Explizit wird es ja auch von Johannes oder im Johannesevangelium durch Jesus vorhergesagt. Das heißt, der Heilige Geist hat ganz viele Eigenschaften, die ganz klar einer Person zuzuordnen sind. Also es wäre eine Fehleinschätzung, wenn wir sagen, es ist einfach nur eine Energie oder irgendwie eine Kraft, die über uns kommt oder die man gar verfügbar machen könnte, sondern der Heilige Geist ist eine Person, er ist Gott selber. Wir sprechen ja auch von der Trinität, auch wenn der Begriff als solches nicht in der Bibel vorkommt, aber von der Gesamtbeschreibung her klar wird, dass die Bibel uns Gott letztlich in dieser Dreieinheit vorstellt. Und der Missionsbefehl macht es auch deutlich. Matthäus 28, Vers 19 sagt, er tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sehr deutlich wird auch die Trinität, die Dreieinigkeit Gottes, ohne dass wir es vielleicht sicher bis ins Letzte erklären können, zum Beispiel im 2. Korintherbrief. Dort sagt Paulus ganz am Ende des Briefes, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft sei mit euch allen. Also er führt alle führt alle Anteile Gottes sozusagen, der Trinität, aus und es zeigt sich, sie wirken alle, wenn man so will, in einer trinitarischen Einheit immer auch zusammen, nie auch im Gegensatz und nie auch im Gegensatz zur Bibel. Dennoch fällt auf, wenn man genau hinschaut, dass es doch scheinbar eine gewisse Zuordnung gibt. Nicht im Sinne einer Stufe oder einer Hierarchie, ja, wie wir das im Krankenhaus kennen, ja, oben und dann geht das immer weiter in so einer klaren Hierarchie nach unten. Oder beim Militär noch deutlicher, der Hauptmann oben und dann geht es nach unten und der letzte Schützer da, sondern eine klare Hierarchie wäre definiert, das ganz sicher nicht. Aber es scheint doch so eine Art Beziehungsgeschehen zu sein und so kann man zumindest vorsichtig formulieren, scheint der Heilige Geist sich insgesamt eher zurückzunehmen, denn er hat ein großes Anliegen und das ist es, Jesus zu verherrlichen, ihn groß zu machen, wie ein Scheinwerfer auf ihn hinzuweisen. Johannes 16, 14 sagt Jesus, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Das heißt, der Heilige Geist hat eine Aufgabe, insbesondere auf Jesus selber hinzuweisen, ihn groß zu machen. Vom Heiligen Geist wiederum lesen wir das nicht, dass er in der Form verherrlicht wird. Wir finden auch nicht, dass er explizit angebetet wird. Von Jesus, von Gott lesen wir es, dass der Heilige Geist jetzt ganz explizit angebetet wird. Das finden wir nicht, auch wenn es seit der frühen Kirchengeschichte auch Lieder und so weiter gibt, wo das der Fall ist. Sicherlich auch nicht völlig falsch, das meine ich damit überhaupt nicht. Und es gibt auch unterschiedliche Diskussionen darüber, aber wir finden es in der Bibel jetzt nicht als expliziten Vers, dass der Heilige Geist angebetet wird. Wir finden auch zum Beispiel kein Gebet in der Bibel, welches direkt an den Heiligen Geist gerichtet ist. Das sind schon so kleine Unterschiede, Zuordnungen, wo deutlich wird, der Heilige Geist nimmt sich von seiner Aufgabe so wahr, dass er vor allen Dingen auf Jesus hinweisen will, ihn verherrlichen will, sein Kreuzestun darstellen will, Menschen zur Sünde, von der Sünde überführen will, sie zur Buße rufen will. Ich denke, es ist auch wichtig, heutzutage zu betonen, dass der Heilige Geist eben auch Heiliger Geist heißt und nicht zum Beispiel Lieber Geist. Ja, das könnte man ja auch denken. Und manchmal wird es auch so behandelt, dass man durch Erfahrungen, die irgendwie Leute machen, alles gut heißt und eint, sondern ist eben heilig. Das heißt, es auch hat was mit Absonderung zu tun, mit Eindeutigkeit in seinem Wirken, mit Klarheit, auch mit Abgrenzung. Der Heilige Geist führt zu Gott. Er will absondern, er will es gegen Sünde zum Beispiel, gegen Verweltlichung, der Heilige Geist ist eben eindeutig und nicht, wie es manchmal geschieht, dass eben sozusagen unter dem Kapitel Heiliger Geist alle Erfahrungen zusammengefasst werden, dann irgendwie scheinbar alles passt. Der Heilige Geist ist ein Heiliger Geist. Die Liebe Gottes wird durch ihn ausgegossen, das ist richtig, Römer 5, Vers 5, damit entspricht es ganz dem biblischen Wort. Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ausgegossen, aber ist eben auch der Geist der Wahrheit. Johannes 16, Vers 13, so nennt Jesus ihn ja explizit. Er wird auch nicht Geist der Heilung genannt. Ja? Ich wundere mich schon manchmal, dass in vielen Bewegungen, die sehr stark den Heiligen Geist betonen, will ich mal sagen, so eine Hauptwirkung zu sein scheint, oder ein besonderes Kriterium für das Wirken des Heiligen Geistes, Heilung zu sein scheint. Das heißt nicht, dass wir nicht an Heilung glauben, aber das wird fast schon gleichgesetzt. Also wenn der Heilige Geist wirkt, oder da, wo der Heilige Geist wirkt, scheint es zu großen Mengen und selbstverständlich und immer zu Heilungen zu kommen. Und das wird auch in besonderer Weise scheinbar erwartet, manchmal sogar regelrecht gepusht, hat man den Eindruck. Aber die Bibel nennt ihn nicht Geist der Heilung, sondern es ist der Heilige Geist. Pfingsten ändert sich alles. Jesus ist gestorben für die Sünden der Menschen, er ist auferstanden und verherrlicht. Vor seiner Himmelfahrt direkt sagt es Jesus seinen Jüngern, dass sie jetzt auf den Heiligen Geist warten sollen. Johannes taufte mit Wasser, aber jetzt werden sie die Taufe mit dem Heiligen Geist erleben, Kraft empfangen und damit zu Zeugen Jesu werden. Letztlich ja, bis nach Texas, bis an die Enden der Welt. Und wir haben es ja hier auch letzten Sonntag gehört, bis nach Papua-Neuguinea sogar. Menschen nehmen dort Jesus auf, erleben eine tiefe Freude in ihrem Herzen, weil der Heilige Geist wirkt, sonst wäre das gar nicht möglich. Wenn Wilsons als Missionare hingegangen wären, hätten gesagt, wir überzeugen jetzt aus unserer eigenen Kraft heraus, unseren menschlichen Möglichkeiten, aus unserem Verstand heraus, da wäre sicherlich niemand zum Glauben gekommen, hätte diese Erfahrung mit Jesus machen können. Das ist nur möglich, weil diese Verheißung, die Jesus gesagt hat, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes erleben, nicht nur in Jerusalem gilt oder damals galt, sondern heute auch, bis nach Papua-Neuguinea. Das wäre so für mich vielleicht so das Ende der Welt von meiner Vorstellung. Damit möchte ich aber Papua-Neuguinea nicht abwerten, also bitte nicht falsch verstehen. Aber das ist eben eine Verheißung, die uns zugesagt ist. Und genau das erleben wir an ganz vielfältigen Stellen auf dieser Welt, dass der Heilige Geist wirkt. Menschen kommen aus ganz unterschiedlichen Situationen, Kulturen, Religionen, Hintergründen, wie auch immer, zum Glauben. Im Neuen Testament nach Pfingsten finden wir, der entscheidende Punkt ist jetzt die Innewohnung des Heiligen Geistes in den Gläubigen. Er ist da, da ist die Bibel eindeutig. Mit der Bekehrung empfängt jeder Christ auch den Heiligen Geist. Römer 8, Vers 9 bringt es sozusagen im Negativen auf den Punkt, wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Also er sagt sozusagen negativ, aber ganz klar auch, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2, Vers 38, sozusagen am Ende der ersten Predigt von Petrus nach dem Kommen des Heiligen Geistes, also wenn man so will, die erste Predigt überhaupt, war eine evangelistische Predigt, da fasst Petrus es zusammen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Alles gehört zusammen, alles, was eine Entscheidung für Jesus ausmacht, ist hier formuliert. Buße, Sünde, da muss eine Umkehr stattfinden. Vergebung der Sünden, zugesagt auf dem Kreuzestod, auf dem, was Jesus getan hat. Wassertaufe als Bestätigung, Taufe als Bestätigung, das, was wir jetzt auch wieder Ende des Monats haben. Ich will mit Jesus leben, ich mache es auch öffentlich deutlich. Und Empfang des Heiligen Geistes. Das heißt, er gehört sozusagen zur Grundausstattung des Christen von Anfang an dazu. Jetzt kann sich natürlich die Frage stellen oder auftauchen, woran merke ich denn nun, dass der Heilige Geist da ist, wenn man dann vielleicht noch einseitige Vorstellungen hat, wie das Wirken des Heiligen Geistes aussieht oder sich vielleicht aus bestimmten Quellen hört, liest. Genau so muss der Heilige Geist wirken, in einer ganz bestimmten Form, wie auch immer. Dann kann man sich vielleicht auch auf solch eine Erfahrung fokussieren und das kann zu Unsicherheit, gegebenenfalls sogar zu Verwirrung führen. Und ich fand es ganz interessant, ich habe das mal so ein bisschen durchgelesen oder fand es interessant, wie jemand das mal so ausgearbeitet hat. Siegfried Gossmann, ein Baptistenpastor, hat sich mal alle Stellen angeschaut, die vom Geistempfang sprechen, so hat er das genannt. Also letztlich die vom Heiligen Geist her definiert das Bekehrungsgeschehen, wenn man so will, umschreiben. Und der hat da so ungefähr 30 Begriffe gefunden, Mehrfachnennungen in Begriffen. Also er hat zum Beispiel den Empfangen, also den Heiligen Geist empfangen, war 11-mal dabei. Und insgesamt hat er so 30 Begriffe einschließlich dieser Mehrfachnennungen gefunden. die eher sogar das Unauffällige darstellen. Da ist die Rede von dem, was wir zum Teil schon gesagt hatten, von Empfangen, von Haben, von Wohnen, von Kommen. Das heißt, es ist eher ein unauffälliges Geschehen. Der Heilige Geist ist aber da, das steht außer Zweifel, aber es wird jetzt nicht von irgendeinem spektakulären, auffälligen, sensationellen Ereignis berichtet, sondern es ist eher unauffällig, so hat er das zumindest von den Begrifflichkeiten her zugeordnet. Und 18 Mal, hat er gesagt, gibt es auch Begriffe, die eher an ein auffälliges Geschehen denken lassen. Da ist die Rede von Herabfallen, von Erfüllen, von Taufen, Fallen. Das heißt aber doch, in der Summe der Empfang des Heiligen Geistes wird in der Gesamtheit von den Begrifflichkeiten unterschiedlich dargestellt. Mathematisch gesehen könnte man sogar sagen, das Häufigere, das Unauffällige wird häufiger genannt. Und das bedeutet für mich, das Erleben des Heiligen Geistes findet bei der Bekehrung statt. Wir empfangen den Heiligen Geist. Er ist da und wir sollen das im Glauben fußend auf dem Wort Gottes auch so annehmen. Und das dürfen wir auch so annehmen, weil es uns eindeutig dort gesagt ist. Und bei manchen ist das vielleicht eindrücklicher, bei anderen wirkt es sich erst im Verlauf der Zeit in der Veränderung aus, aber das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Und das wäre schade, wenn wir uns einengen auf einen bestimmten Erfahrungstypus, wo die Bibel eine viel größere Bandbreite beschreibt. Und es gibt Christen, oder ich habe es auch immer wieder kennengelernt, die waren verunsichert, weil sie von spektakulären Geisterfahrungen anderer gehört haben, das selber aber nicht so erlebt haben. Und sie haben gesagt, vielleicht bin ich ein schlechterer Christ oder ein Christ zweiter Klasse oder wie auch immer. Biblisch stimmt das nicht. In der Bibel finden wir ein breites Geschehen und häufig wird einfach nur beschrieben, der Heilige Geist ist da. Wir haben ihn empfangen und das dürfen wir im Glauben so annehmen und die Auswirkungen werden sich zeigen. Natürlich, auch das sagt die Bibel, auch der Heilige Geist kann auch spektakulär, außergewöhnlich wirken. Er kann Bekehrungen schenken, die einfach erstaunlich sind. Jeder hat wahrscheinlich sowas schon mal gehört, gelesen. Natürlich macht sich das im Traktat besser, wenn jemand eine spektakuläre Bekehrungsgeschichte erzählt, wo der Heilige Geist so gewirkt hat, dass jemand von Drogen innerhalb kürzester Zeit oder sofort frei wurde, als jemand sagt, ja, ich bin so quasi in den Glauben reingewachsen und habe gemerkt, wie der Heilige Geist mich langsam aber sicher verändert hat. Im Traktat macht sich vielleicht Ersteres besser, aber biblisch ist das, können wir beides sozusagen nachvollziehen. Und das eine ist nicht schlechter oder besser als das andere. Das heißt, ich möchte einfach dafür werben, zu zeigen, das Wirken des Heiligen Geistes kann sehr breit verstanden werden und wir sollten uns nicht auf einseitige, bestimmte, vielleicht spektakuläre Erfahrungstypen einengen lassen, sondern die Bibel bezeugt ganz klar, jeder Gläubige hat den Heiligen Geist, er ist da und er wirkt auch in uns. Ich möchte noch drei Facetten des Wirkens des Heiligen Geistes darstellen. Teilweise hatten wir es schon gesagt. Das Besondere im Neuen Testament ist ja die Innewohnung des Heiligen Geistes in den Gläubigen. Und damit wird hier auch ein wesentlicher Wesenszug unserer neuen Identität aufgezeigt. Wir haben eine neue Identität bekommen. Wir sind neue Menschen in Christus. Wir haben den Geist empfangen. Und Kern der Identität ist die durch die Sündenvergebung wieder mögliche Vaterbeziehung zu Gott. Römer 8, Vers 15 sagt, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater oder aber lieber Vater. Das ist auf einmal möglich durch den Heiligen Geist. Gott ist unser Vater, wir können uns seiner Liebe gewiss und sicher sein. Hierdurch steht also am Anfang die Zusage Gottes zu uns, dass er zu uns steht, dass er wie ein Vater zu uns sein will. Und Jesus selber ist da ein Stück auch ein Vorbild. Er ist ja sozusagen der Erstgeborene dieser neuen Schöpfung. Und in Lukas 3 finden wir genau auf dieser Linie liegend, Jesus wird getauft. Er bittet ja um die Taufe, obwohl er es eigentlich als einziger nicht nötig hätte, menschlich gesprochen. Der Heilige Geist kommt in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn und dann ertönt die Stimme Gottes. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da sind wir alle als Nachfolger Jesu mit hineingenommen. Wir sind Gottes geliebte Kinder, an denen er wohlgefallen hat. Und genau das will der Heilige Geist in uns bewirken. Aber, lieber Vater, eine neue Identität. Und damit braucht unser Leben auch nicht mehr der Beurteilung durch die Gesellschaft, durch Trends unterworfen zu sein, sondern in Christus, in Gottes Vaterliebe, ist unsere Sicherheit, unser Wert, unser Sein, unser neues Sein begründet. Das will der Heilige Geist bewirken, diese Identität. Im Epheserbrief in den ersten Kapiteln finden wir das besonders entfaltet. Hier wird verdeutlicht, wir haben alle denkbaren geistlichen Segnungen in Christus. Wir sind erlöst, geheiligt, Geliebte, ganz viele Dinge werden da genannt. Und das Siegel sozusagen hier drauf, damit es klar ist, Das war ja damals auch unlösbar eigentlich, ein Siegel, ein König konnte zum Beispiel ein Siegel ausstellen. Das ist der Heilige Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist eine definierte, von Gott geschenkte Bestätigung, dass dies auf uns zutrifft. Auch wenn wir es nicht immer fühlen und nicht jeden Tag fühlen, aber wir dürfen es im Glauben so wahrnehmen. Und der Heilige Geist ist damit auch gleichzeitig eine Anzahlung, wenn man so will, ein Vorschuss auf das ganze Erbe, das im Himmel auf uns wartet. Das heißt, der Heilige Geist ist damit sozusagen auch ein Garant, er ist da und im Himmel sozusagen leben wir dann in der ganzen Fülle, in der ungeteilten Gemeinschaft mit Gott. Es ist eine Anzahlung. Hierbei wird deutlich, diese Identität ist auch, aber längst nicht nur singulär zu verstehen, das heißt auf den einzelnen Gläubigen runtergebrochen, sondern es ist eigentlich auch ein Gemeinschaftsgeschehen. Der Heilige Geist bewirkt das im Kontext der Gemeinde, dem Leib Christi ist es verheißen. Und gerade vom Leib Christi handelt ja auch der Anfangsteil des Epheserbriefs oder der Epheserbrief insgesamt, der Herrlichkeit der Gemeinde. 1. Korinther 12, wo es um die Gaben des Geistes geht, die sich aber im Kontext der Gemeinde entfalten, jetzt nicht nur für einen da sind, sondern eben erst im Zusammenspiel wesentlich werden. Dort steht ein ganz wichtiger Vers, 1. Korinther 12, 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Das heißt, unsere geistliche Identität, die geistlichen Segnungen, das neue Leben, hat ganz eng mit Gemeinde zu tun. Das heißt, der Heilige Geist hat uns nicht nur alleine getauft, nicht nur Bekehrung haben wir alleine erlebt, sondern der Heilige Geist hat uns auch zusammen als Kinder zu einer Gemeinschaft zusammengefügt. Und das, denke ich, ist sehr viel. Eine neue Identität, nicht nur alleine, vieles, was damit zusammengehört, Bestätigung, Versiegelung durch den Heiligen Geist und das zusammen für uns als Kinder Gottes. Ich finde, für einen Kassenpatienten ist das schon eine ganze Menge. Und ich denke, dort, wo Menschen sagen, ich brauche eigentlich keine Gemeinde, keine Gemeinschaft, da müsste man eigentlich auch konsequenterweise sagen, ich brauche eigentlich auch den Heiligen Geist nicht oder brauche ganz wenig vom Heiligen Geist, weil der Heilige Geist immer auch in Kombination mit Gemeinschaft der Gläubigen wirkt und diese zusammenführt, zusammenstellt. Das heißt, jemand müsste konsequenterweise auch sagen, wenn ich die Gemeinschaft der Christen nicht brauche oder die Gemeinde, die ist mir so komisch, das gefällt mir nicht, ist gar nicht so zwingend notwendig für mein Leben, müsste eigentlich konsequenterweise auch sagen, ich brauche auch den Heiligen Geist nicht wirklich, das schaffe ich schon irgendwie alleine. Also durch den Heiligen Geist dürfen, sollen wir in dieser neuen Identität leben. Unser Leben darf dann geprägt sein von einer tiefen Beziehung zu Gott, den wir von Herzen dann aber, lieber Vater, auch nennen können und dürfen. Eine zweite Facette, der Heilige Geist will uns heiligen. Die Bibel zeigt, dass wir trotz Bekehrung, Wiedergeburt nicht perfekt sind, sondern eigentlich eher in einem neuen Kampffeld stehen. Dort, wo früher Sünde unser natürliches Lebensumfeld war, stehen wir jetzt eher in einem Spannungsfeld. Wir merken, da ist noch viel Altes da, Sündiges, auch da, wo wir Jahre Christen sind, Falsches. Aber auf der anderen Seite ist auch Neues da, da ist Veränderung da. Wir finden es im Römerbrief entfaltet, Römer 7, wo Paulus sagt, wer wird mich erlösen? Und das hat er eigentlich meines Erachtens als Christ geschrieben, wer wird mich erlösen von diesem Leib der Sünde? Wie kann ich davon wegkommen? Wie kann ich diesen Sieg schaffen? Wie kann ich da weiterkommen? Und Römer 8 zeigt es eigentlich deutlich auf, es ist nur durch den Heiligen Geist möglich, der in uns lebt. Galater 5, die bekannten Verse, vor allem Vers 16 bis 25, wird von den Werken des Fleisches und den Werken des Geistes gesprochen. Vers 17 sagt dabei ganz klar, das ist gegeneinander gerichtet. Ich lese mal ganz kurz den Vers. Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also wir merken auch hier, der Heilige Geist ist wirklich der Heilige Geist, es ist keine Diplomatie, da sind keine Kompromisse, da ist nicht so eine Einigung auf halbem Weg, dass der Heilige Geist sagen würde, ich habe euch so lieb und wir können uns jetzt einfach mal so einigen, arrangieren mit der Sünde, sondern der Heilige Geist will Klarheit, Eindeutigkeit, und es wird als Gegensatzpaar sozusagen gegenübergestellt, das Werk oder die Werke des Fleisches und die Werke des Geistes. Das heißt, wir haben auch die Aufgabe, dem Heiligen Geist Raum zu geben, geistliches Leben zu gestalten und der Aufruf dann eben, diesen auch wahrzunehmen, wir sollen im Heiligen Geist eben wandeln, damit Frucht entsteht in unserem Leben, wie Liebe, Freude, Frieden, das dann zunehmend unseren Charakter bestimmt. Aber das ist auch eine Aufgabe, der wir uns stellen und die eigentlich unser Leben lang da sein wird. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich in verschiedenen Variationen. Ich finde sie immer noch toll. Beschreibt das vielleicht am besten so dieser alte Indianer, der sich bekehrt hat, und dann kommt so der Missionar nach einigen Jahren ihn besuchen und fragt, wie es ihm denn so im Glauben geht. Und dann sagt er auch so in seiner bildhaften Sprache von dem, was er erlebt, ja, eigentlich geht es mir im Glauben ganz gut, aber ich merke, da sind so zwei Hunde, die in mir kämpfen. Ein Schwarzer und ein Weißer. Und dann fragt der Missionar natürlich, welcher gewinnt denn jetzt? Und dann sagt dieser Indianer, ja, der, den ich am meisten füttere. Und das ist genau das, was dahinter steckt im Galaterbrief. Dort, wenn wir den Heiligen Geist zum Zuge kommen lassen, gehorsam sind, uns von geistlichen Prinzipien leiten lassen, dann kann er wirken und uns zunehmend bestimmen. Epheser 5, Vers 18 spricht sogar davon, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sein sollen, also unser ganzes Leben von ihm geprägt sein soll, voll Heiligen Geistes. Aber das ist auch nicht, wenn wir uns das genau angucken, eine Momentaufnahme, sondern man muss sich auch den Zusammenhang anschauen, des letztlichen Lebensstil. Kapitel 1, Vers 3 geht es viel um unsere Identität, hatten wir gesagt. Kapitel 4 heißt es dann aber, lebt würdig dieser Berufung. Die ist da, eure Identität ist da. Das ist eure Berufung, Kinder Gottes zu sein. Jetzt soll das gelebt werden. Ab 4,17 entfaltet Paulus das dann. Da schreibt er eigentlich, legt den alten Menschen ab. Und da wird es auf einmal ganz konkret. Er spricht davon, dass wir darauf achten sollen, nicht im Zorn zu sündigen, auf unser Reden zu achten. Er sagt in Epheser 4,30, der Heilige Geist kann auch dort, wo wir dem nicht folgen, gedämpft werden. Das heißt, wir merken eher so ein Oszillieren zwischen Dämpfen des Geistes, aber auch der Möglichkeit, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Und da liegt viel von dem auch an uns, wie wir unser Glaubensleben gestalten und wem wir mehr Raum geben. Also der Fülle des Geistes, die sich eben ausbreiten soll oder eben nicht ausbreiten kann, weil wir eben den Vorgaben nicht folgen. Und das sind ganz alltägliche Dinge. Da ist von Vergebung die Rede in Vers 32. Da ist von Habsucht, von Unreinheit die Rede in Kapitel 5. Da ist aber auch danach, das gehört ja auch zusammen, 5,21 bis 6,9, da geht es um Unterordnung auf einmal. Gegenseitig Mann, Frau, Kinder, Eltern, Sklaven, Herren. Das heißt also, das ist auf einmal in ein Alltagsgeschehen eingebettet, die Fülle des Heiligen Geistes, in der wir wachsen sollen und die uns in der Heiligung vorwärts bringen soll. Man könnte sagen, auf der einen Seite ist unsere Verantwortung vielfältig, in Bezug auf Ethik, Moral, Unterordnung. Wir sollen auch eine innere Haltung, was wir auch heute in der Kindergeschichte gehört hatten, der Dankbarkeit, der Anbetung einnehmen. Das bringt uns andererseits aber wiederum dann immer mehr in die Fülle des Geistes, der uns dann wiederum im Glauben weiterbringen kann. Der geistliche Mensch, der neue Mensch in Christus kann sich dann entwickeln und entfalten. Manche denken so bei einer Erfüllung des Heiligen Geistes oder bei der Fülle des Geistes vielleicht so eher an so einen stylischen Event-Lobpreis-Gottesdienst, in dem man so emotional angesprochen wird, der Segen nur so fließt. Und so sehr ich das auch jedem gönne, aber ein ganz wichtiger Aspekt der Erfüllung mit dem Heiligen Geist scheint mir doch wesentlich mehr, sich im alltäglichen Leben abzuspielen, im Miteinander, der Vergebungsbereitschaft, unserem Reden, in der praktisch gelebten Unterordnung. Da gerade will der Heilige Geist Raum gewinnen, dass er auch in einem Gottesdienst oder vielleicht auch im besonderen Gottesdienst wirkt. Das will ich gerne zugestehen, aber im Endeffekt kommt es dann darauf an, wie sieht der Alltag auch ganz unspektakulär, morgen, Montag, Dienstag, übermorgen und so weiter aus. Und das ist mir nochmal ein ganz wichtiger Aspekt geworden. Der dritte und letzte Punkt, diene in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir leben nach Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist geschehen und da legt Jesus großen Wert drauf. Ich lese nochmal 1, Vers 8 einmal vor. Ich hatte es ja gerade schon vorgelesen, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist eine Realität geworden nach Pfingsten. Darauf brauchen wir auch nicht mehr warten. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen, Römer 5,5. Das ist Fakt. Das ist Realität. Das ist etwas, was wir im Glauben annehmen dürfen. Hier geht es auch nicht in erster Linie um Gefühl, sondern eben im Glauben, der auf dem Wort Gottes fußt. Der Heilige Geist will uns da vorwärts bringen. Er will handeln und wirken in dieser Welt. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist die große Verheißung, die über unserem Dienen, über unserem Auftrag auch steht. Jesus selbst ist da auch ein Vorbild. In Lukas steht, dass er, Lukas 4,14, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde ging von ihm hinaus durch die ganze Umgegend. Vorher war er durch die Versuchung gegangen, nachdem er eben seine Taufe, was wir schon gehört hatten, erlebt hatte. Von dort Gott diese identitätsstiftende Bestätigung bekommen hatte, du bist mein geliebter Sohn. Und in der Versuchung, die Versuchung hatte Jesus mit Bravour bestanden. Er hatte Sünde, Welt, dem Teufel keinen Raum gelassen. Da, wo wir also sozusagen kämpfen, da, wo wir in der Heiligung stehen und immer wieder fallen, immer wieder Probleme haben, immer wieder Rückschläge erleben, Jesus hat es mit Bravour bestanden. Da gab es keinen Graubereich, sondern es war ganz klar, dass er sich eindeutig dem Teufel der Welt, den Versuchungen verweigert hat. Und Jesus hat eben diese Eindeutigkeit gelebt, aber wir sollen ihm nachfolgen. Manchmal in sehr kleinen Schritten, aber wir sollen auf der Spur bleiben. Und jetzt fängt aber hiernach, fängt sein Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes an. Das ist das Ziel. Und auch wir sollen immer wieder, jeden Tag, jede Woche zurückkehren in der Kraft des Heiligen Geistes. Uns dabei vorher neu ausrichten, was wir ja durch so einen Gottesdienst wie heute tun. Ich denke auch besonders durch das Abendmahl. Aber dann auch losgehen, zurück in der Kraft des Heiligen Geistes. Nächste Woche in die Kinderstunde, in die Jugend, an den Arbeitsplatz. Aber auch besonders in die Evangelisation hinein. Das sagt Jesus ja hier. Denn wir sind besonders ja zum Zeugendienst befähigt. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, wie genau sich das erfüllt. Der Heilige Geist führt, er beauftragt, er spricht, er geht mit den Jüngern, er ist der Motor. Das ist ja nicht so, dass die Jünger gesagt haben, Mensch, ihr habt hier ein tolles Auto mit 300 PS und jetzt schiebt das mal durch die Gegend. Ja, sondern sie setzen sich rein sozusagen, im Bild gesprochen, und können losfahren und merken, wie der Heilige Geist da ist. Und beim Fahrradfahren erleben wir das ja auch im Dunkeln, ja, es ist dunkel, aber und erst wenn du losfährst, leuchtet die Lampe, es wird hell durch das Dynamo angetrieben. Das Dynamo ist schon die ganze Zeit da, aber das Licht scheint erst, wenn man losfährt. Und so erlebt man das auch immer wieder heute, dass der Heilige Geist im Dienst da ist, dass er uns vielfältig in seiner Wirksamkeit führen und leiten kann. Und die Kraft des Heiligen Geistes wird vor allen Dingen da deutlich, wo wir losgehen, wo wir uns einsetzen. Ich habe mal so eine Beispielgeschichte gelesen, da sitzen zwei Männer im Café. Der eine ist so ein Bodybuilder, also jetzt nicht wie ich, sondern ein Bodybuilder. Und die beide trinken da so ein Cappuccino. Und der andere sagt, Mensch, du hast aber Muskelpakete, du musst ja eine enorme Kraft haben. Der Bodybuilder ist selber eigentlich ganz verwundert. Er sagt, die Kraft hier beim Cappuccino trinken, da wird sie nicht deutlich. Aber in der Muckibude später oder beim Training oder so, da wird deutlich, wie viel Kraft da ist. Und ich denke, so geht es uns auch heute. Wenn wir gemütlich auf dem Sofa sind, da werden wir nicht viel von der Kraft des Heiligen Geistes erleben. Wohl aber, wenn wir losgehen, und das kann ganz unterschiedlich sein, und da werden uns in der Apostelgeschichte viel Mut gemacht und aufgezeigt, wie der Heilige Geist mitgeht und wie der Heilige Geist vorbereitet, wie der Heilige Geist zu Menschen führt. Und das kann man heutzutage auch erleben. Ich kann mich an eine Situation in Goslar erinnern. Das, denke ich, war so ein Wirken des Heiligen Geistes, da war ich irgendwie in der Stadt mit Jonathan, damals war noch viel kleiner gewesen. Dann saß da eine Frau, etwas älter, mit so einem Kopftuch. Und ich hatte den Eindruck, gib dir einen Flyer oder sprich die an. Da dachte ich, naja, habe ich ihr dann einen Flyer gegeben, hatte auch einen mit. Kam ins Gespräch, merkte, ich kann fast überhaupt kein Deutsch. Und so ein klein bisschen konnte ich ihr sagen, dass es um Glauben geht. Und versuchte ihr das so ein bisschen zu erklären. Da habe ich gefragt, ob ich für sie beten dürfte. Dann irgendwie schien sie es verstanden zu haben, war einverstanden, dachte ich, die wird nichts verstehen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist im Gebet eben wenigstens ein paar Mal den Namen Jesus nennen. Habe ich auch gemacht, habe mit ihr gebetet und dann haben wir uns verabschiedet, soweit es ging. Ein paar Tage später kommt einer bei uns, der Syrer aus der Gemeinde damals, kam auf mich zu und sagte, ja Mensch, hast du mit meiner Mutter gebetet? Ich sage, keine Ahnung, ich kenne deine Mutter nicht. Und ja, da wäre so ein Mann gewesen auf der Straße und so weiter, der hätte sie angesprochen. Und und hätte mit ihr gebetet und seitdem wird sie Jesus erleben oder wäre Jesus präsenter in ihrem Leben. Die hat sich dann auch später entschieden. Aber das war, denke ich, so ein Impuls des Heiligen Geistes bei einer Frau, die ich überhaupt nicht kannte, wo aber der Heilige Geist das geführt hat. Das finden wir häufig in der Bibel oder mehrfach in der Apostelgeschichte und heutzutage sicher auch. Ich denke auch oft bereitet der Heilige Geist uns auf Situationen vor. Also ich kann mich erinnern, das ist vielleicht, weiß ich nicht, 4 Wochen her oder 3 oder vielleicht auch ein bisschen länger. Jedenfalls war für mich eigentlich so ein bisschen ungewöhnlich. Ich war Freitagnachmittag so in der Klinik und habe irgendwie so über Leid nachgedacht. Einfach so, wenn Menschen Leid erleben, habe da so drüber nachgedacht, so ein bisschen sinniert so während der Arbeit. Und dann war nachmittags Straßenevangelisation. Und da habe ich so Flyer verteilt und dann zwei Frauen, also einzeln unabhängig voneinander, die nahmen Flyer und fingen fast sofort an zu erzählen. Also ich brauchte gar nicht groß nachhaken. Die erzählten ihr Kind, die eine irgendwie ist Kind gestorben, bei dem anderen schwere Krankheit. Da war auf einmal so eine Situation, wo schweres Leid da war und ich aber vorbereitet war, denke ich im Nachhinein, um darauf einigermaßen, hoffe ich, reagieren zu können, konnte mit denen beten. Auch das erleben wir. Der Heilige Geist bereitet uns vor. Und da sagt ja auch die Bibel ganz klar, der Heilige Geist ist da. Er öffnet, er verschließt Türen. Auch das finden wir. Er führt uns damit also. Der Heilige Geist, sein Wirken ist übernatürlich. Und wir finden es an vielen Stellen in der Apostelgeschichte, dass es weit über die menschlichen Möglichkeiten hinausgeht. Und da, wo wir mit ihm leben, vielleicht uns wieder ganz neu hingeben, kann er uns erfüllen, auch als Gemeinde, zum Zeugendienst befähigen, zum Dienst. Gerade auch da, wo wir uns neuen, stärkeren Herausforderungen gegenüber sehen. Apostelgeschichte 4, Vers 31 sagt, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das Ziel war, wir lesen es dann in Apostelgeschichte 5, 14, umso mehr wurden hinzugetan. Das heißt, viele Menschen kamen zum Glauben, weil die Gemeinde vom Heiligen Geist erfüllt war und das nach draußen getragen hat. Und das, weil sie gebetet haben vorher und sagten, wir wollen Zeugen sein, wir wollen in dieser Verfolgungssituation, das war ja vorher Bedrohung und so weiter, wollen wir für Gott da sein. Der Heilige Geist will mehr tun, er will, dass wir losziehen, dass wir gehen, dass wir uns aufmachen. Er kann mehr bewirken, als wir denken, aber er wartet auch auf unsere Bereitschaft. Ich fand es ganz interessant, vor 2 Wochen ungefähr oder wann war ich bei so einem Workshop und dort war ein Brasilianer, der hat über seine wachsende Gemeinde berichtet und will das auch in Deutschland darstellen. Die haben so ein evangelistisches Hauskreissystem eingerichtet und haben dadurch ein großes Wachstum erlebt. Und er hat so ein Bild gebracht, das hat mich eigentlich betroffen oder nachdenklich gemacht. Er sagte, so vom Alten Testament her, von der Geschichte, wo die Ölkrüge zur Verfügung gestellt wurden, Öl wurde reingekippt und das war das Wunder sozusagen, was Gott tat und jedes Gefäß wurde gefüllt. Und er fragte, was begrenzt eigentlich ein Wunder? War so ein bisschen zum Nachdenken, Gott selber ja nicht. Gott selber kann jederzeit Wunder tun, kann auch viele Wunder tun. Was begrenzt so ein Wunder? Und er sagte, die Bereitstellung der Gefäße. Als keine Gefäße mehr da waren, hörte das Wunder auf. Das Öl floss nicht mehr, weil einfach nicht mehr Gefäße da waren. Und ich denke, das ist heutzutage auch so. Wenn wir uns dem Heiligen Geist, wenn wir uns Gott nicht als Gefäße zur Verfügung stellen, dann kann Gott noch so viel Wunder bewirken wollen, noch so viel Menschen retten wollen, noch so viel in dieser Welt tun, bewirken wollen. Aber es ist nicht möglich, menschlich gesprochen oder eingegrenzt möglich, weil eben nicht genug Gefäße zur Verfügung stehen. Und das, denke ich, will uns der Heilige Geist eben immer wieder deutlich machen. Das ist meines Erachtens übrigens auch eine zweite Facette der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das eine, was ich sagte, es ist ein alltägliches Gestehen, wo wir in die Heiligung mit hineingenommen werden. Auf der anderen Seite ist es auch immer wieder so, dass wir neu für den Dienst erfüllt werden können, sollen und dass wir auch dort, wo wir neuen Herausforderungen uns gegenüberstehen, dass gerade da auch der Heilige Geist mit dabei sein will, uns unterstützen will. Der Heilige Geist wirkt auch im Gebet. Römer 8, Vers 26 sagt, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, aber der Geist verwendet sich für uns. Gebet, Fürbitte ist nicht nur ein Abarbeiten von Anliegen oder von Gebetslisten, sondern da will der Heilige Geist mit dabei sein und sagt, Gebet kraftvoll, manchmal auch mutig, glaubensvoll machen. Epheser 6, 18 fordert uns auf, betet im Geist. Das heißt, lasst euch im Gebet auch vom Heiligen Geist leiten. Andererseits heißt es für mich auch, wenn wir beten, dürfen wir den Glauben haben, dass der Heilige Geist dabei ist, dass er uns auch in den Gebeten führt, auch wenn wir es nicht explizit fühlen. Aber ich denke, der Heilige Geist will auch in unserem Gebet mit dabei sein und dort etwas bewirken. Ich habe jetzt diese Woche, war das, oder vor ein paar Tagen, habe ich mit einem Mann gebetet in der Klinik, der ist Türke. Ich hatte auch hier schon mal von erzählt, den hatte ich vor ein paar Jahren mal kennengelernt, wir hatten Bibel gelesen auch, dann war er uns ein bisschen aus den Augen verloren, er war weggezogen, jetzt ist er wieder da in der Klinik und beschäftigt sich wieder ganz stark mit der Bibel, hat dem Lukas hat irgendwas gelesen, hat sich da ganz viele Notizen gemacht und ich habe ihn wie öfter schon gefragt, ob ich für ihn beten darf und im Gebet habe ich schon gemerkt, Mensch, ich habe so vom Glauben her, dass er Jesus wirklich erfährt, erlebt und einfach über das hinaus, in Anführungsstrichen, was er sonst auch, was man mit ihm besprechen und diskutieren kann. Naja, und dann habe ich vorsichtig gefragt, nach dem Ende des Gebets, hast du so irgendwas gefühlt oder wie geht's dir so? Und er sagte, oh ja, gefühlt ist gut. Also ich merke richtig wieder, was da ist, fast wie so ein elektrisches Gefühl. Also ich habe gesagt, gut, Aber jetzt müssen wir weitermachen, auch dass wir im Glauben gucken, was die Bibel sagt. Aber mach auch Erfahrung mit Jesus. Dazu möchte ich dich ermutigen. Jesus ist erfahrbar, heute erlebbar, auch für einen Moslem, für jemanden, der Jesus noch gar nicht kennt. Das kann der Heilige Geist bewirken. Das kann die Kraft des Heiligen Geistes bewirken. Das kann Gebet bewirken. Gebet kann direkte Veränderungen und direktes Einwirken auch auf Menschen bewirken. Das habe ich immer wieder erlebt. Ich möchte uns letztlich damit ermutigen, herausfordern, der Heilige Geist will mit seiner Kraft in und durch uns wirken, er teilt Gaben aus, er will durch uns handeln, uns zu Menschen führen, die vielleicht gerade auch in einer speziellen Not sind. Er will, dass wir durch unser Bekenntnis Jesus und sein Rettungswerk groß machen. Ich glaube an den Heiligen Geist, das sagt das Apostolikum, und der Heilige Geist ist tatsächlich da, real und wirksam, auch heute, auch hier in Detmold. Amen. Ja, wir haben das Apostolikum, glaube ich. Ich würde es gerne noch mit uns zum Ende das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich würde bitten, dass ihr alle dazu aufsteht und dass wir es auch von Herzen her sprechen. Das ist ja nicht dazu da, das einfach nur abzuspulen, sondern dass wir es von Herzen sprechen und danach würde ich nochmal beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, ich möchte noch mit uns beten und damit den Gottesdienst dann abschließen. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für die Zeit zusammen. Wir danken dir für den Gottesdienst. Herr Jesus, und wir wollen auch heute besonders bekennen, dass wir an den Heiligen Geist glauben. Du hast uns den Heiligen Geist geschenkt. Wir haben ihn mit der Bekehrung empfangen und er soll in uns wirken, uns leiten und führen, uns ja, in unserer Identität als Gläubige, als Menschen in dir stärken. Er soll uns, ja, er ist dabei, uns in der Heiligung weiterzubringen, damit wir die Werke des Geistes tun und nicht des Fleisches. Und er will aber uns vor allen Dingen befähigen, auch zum Dienst, zum Zeugendienst in dieser Welt, in dieser riesengroßen Aufgabe, die wir aus menschlichen Möglichkeiten nicht gestalten können. Und wir danken dir, Jesus, für die vielen Beispiele auch aus der Apostelgeschichte, wo deutlich wird, der Heilige Geist wirkt. Das war eine Zusage, die du gemacht hast und die Jünger haben diese Kraft tatsächlich erlebt und er war in vielfältiger Weise am Wirken an ganz vielen Menschen, bis hin zu Strategien, die dazu geführt haben, dass Länder fürs Evangelium erschlossen wurden. Und danke, Herr Jesus, dass es auch heute der Fall sein darf, dass wir, und wir erleben es auch hier in Detmold, auch in unserer Gemeinde, und dafür wollen wir dir danken, an ganz vielen Stellen, dass der Heilige Geist wirkt, in der Gemeinde, aber auch nach außen hin, bis nach Texas, bis nach Fahrherr, auch an anderen Stellen. Herr Jesus, danke für deinen Heiligen Geist, danke, dass du da bist. Und ich will auch bitten, dass heute jeder, der den Eindruck hat, ich brauche eine neue Erfüllung zum Dienst mit dem Heiligen Geist, ich brauche einfach mehr Kraft auch in meinem Leben, dass du auch diesen Wunsch siehst, diese Sehnsucht erfüllst und uns dann auch in den Dienst hineinführst, damit wir beim Losgehen und dort, wo wir unterwegs sind, merken, deine Kraft ist da, du lässt uns nicht alleine, sondern der Heilige Geist ist der Beistand, ist der Paraklet, der Tröster, der uns leitet und führt in jede Aufgabe, in dein Wort hinein, aber auch in jede Aufgabe, die wir haben in dieser Welt, im Zeugendienst, im Alltag, in der Gemeinde. Herr Jesus, so wollen wir uns ganz unter deinen Segen stellen und bitten, dass du in der nächsten Woche mit uns gehst und das gibst, was wir brauchen auf dem Weg. Amen.